Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und heute auch herzlich willkommen Carsten Lotz, der bei uns zu Gast ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und natürlich Albert, hallo an dich auch.
Ja, hallo. Hallo Jan. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Wir sprechen nämlich heute über das Thema Wirtschaft, die Ökonomie, das Gesetz von Kosten und Nutzen. Und der Carsten Lotz ist einer der Experten, der lange Jahre bei McKinsey, auch zum Schluss als Partner, in der Herzkammer der Wirtschaft gearbeitet hat, direkt am System mitgearbeitet hat und sich aber mittlerweile entschieden hat, da einen Schlussstrich erstmal drunter zu ziehen und sich wieder seiner ursprünglichen Leidenschaft zu widmen. Und das war eben die Theologie und die Philosophie. Finde ich erstmal bemerkenswert, dass man als Theologe und Philosoph dann bei McKinsey landet. Aber vielleicht können Sie uns dazu mal ein paar einordnende Worte sagen, Herr Lotz. Wie kam es denn dazu, erstmal zu dieser Leidenschaft für Philosophie und Theologie? Wie muss ich mir den jungen Carsten Lotz vorstellen, der sich entschieden hat, Theologie zu studieren?
Der junge Carsten Lotz kommt vom Land, ist auf dem Land groß geworden und ist dort in die Jugendarbeit der katholischen Kirche geraten, klingt jetzt schwierig, also gerne gegangen, aufgenommen worden, dort sehr gut aufgenommen worden, hat dieser Jugendarbeit viel zu verdanken und hat dort mit Menschen angefangen, über das zu diskutieren, was das Leben ausmacht. Philosophische Gedanken, theologische Fragen. Und hat im Zuge dieser Diskussionen gemerkt, dass manche Fragen nicht beantwortet werden und vielleicht auch nicht tief genug gestellt werden. Da entstand dann der Wunsch, das besser zu verstehen und das vielleicht in einem Studium zu machen. Gleichzeitig ist der junge Carsten Lotz in einer Mittelschichtfamilie der alten Bundesrepublik aufgewachsen, das erste Kind, was Abitur gemacht hat und studieren konnte. Und da ist es schwierig zu sagen, ich studiere jetzt brotlose Kunst. Das macht die Familie nervös. Also hatte ich zuerst während meines Zivildienstes gedacht, ich muss was Ordentliches studieren und war tatsächlich auch für Jura eingeschrieben. Habe die Juristerei aber viel früher verlassen als Sie, noch vor Beginn des Studiums sozusagen, weil ich im Zivildienst, ich war in einem Kinderkrankenhaus, gemerkt habe, wie schnell sich Pläne ändern können. Und dass es wahrscheinlich eine gewisse Hybris ist, mit 19 zu sagen, ich studiere jetzt was, um dann mit 27 zu wissen, was ich damit tun werde. Besser tue ich doch das, was mir jetzt auf den Nägeln brennt. Und das war so ein bisschen ein Sprung der Verzweiflung, will ich mal sagen, zu sagen, dann mache ich jetzt Theologie. Mit der Klarheit, nicht für die Kirche arbeiten zu wollen und dementsprechend was anderes anbahnen zu müssen, aus der ökonomischen Vorsicht. Ich habe während der Zeit dann Praktika gemacht, ich war bei einer Zeitung, ich war bei einer internationalen Organisation und ich bin eines Tages über eine Anzeige in der Zeit gestolpert, in der stand, McKinsey sucht Studenten aller Fachrichtungen. Meine Logikvorlesung hatte ich schon hinter mir, alle bedeutet alle und dementsprechend habe ich mich da beworben. Und das war vom Prozess her sehr beeindruckend. Ich hatte nach 3 Tagen eine Antwort, ich war nach einer Woche eingeladen zu Vorstellungsgesprächen, habe ein Praktikum gemacht und es hat mir sehr gefallen. Das intellektuelle Niveau, die Themen, mit denen man sich beschäftigt und so habe ich den Kontakt gehalten während des Studiums. Und als nach der Promotion dann die Frage anstand, wie finanziert man mit einer auf 6 Monate befristeten Drittelsstelle an der Uni eine Familie, war die Antwort recht leicht zu sagen, gar nicht. Und ich habe gesagt, dann probiere ich jetzt nochmal McKinsey. Das schadet nicht, das im Lebenslauf zu haben. Und ich hatte am Anfang mit 2, 3 Jahren gerechnet. Da sind dann 17 raus geworden.
Und wenn ich es richtig verstehe, haben Sie ja parallel dann im zweiten Schritt zum Theologiestudium eben auch noch Philosophie studiert. Also da war offensichtlich eine tiefe Leidenschaft zum Erkenntnisgewinn. Wie war das denn dann, als Sie als Theologe und Philosoph bei McKinsey gelandet sind? Waren Sie im Studium vielleicht schon ein ungewöhnlicher Theologie- und Philosophiestudent und dann später ein ungewöhnlicher McKinsey-Berater?
Sich selbst als ungewöhnlich zu bezeichnen, ist immer ein bisschen schwierig. Also aus der eigenen Perspektive ist die Welt immer komisch. Das heißt, man selbst ist immer anders als alle anderen, also insofern ungewöhnlich. Wenn ich es versuche, ich würde schon sagen, ja. Also, dass Sie Theologie studieren und sehr klar haben, nicht für die Kirche arbeiten zu wollen, ist eher eine Minderheit. Die Theologen in der Philosophie sind auch eher in der Minderheit. Und die philosophischen Theologen bei McKinsey sind sowieso in der Minderheit. Also als ich angefangen hatte, war ich, glaube ich, einer von zwei und später war ich dann in Deutschland der Einzige.
Und hat Ihnen denn dann in Ihrer Arbeit direkt bei den Industrieunternehmen, wo es ja sehr häufig auch gerade um kritische Situationen geht, man muss denen helfen, sie zukunftsfähig wieder zu machen, neu auszurichten. Häufig ja, McKinsey ist ja auch dafür bekannt, dass sie harte Kostenprogramme durchsetzen. Hatten Sie denn dann das Gefühl, dass Ihnen dieser philosophische und theologische Hintergrund bei dieser Arbeit auch wirklich hilft?
Das ist eine gute Frage. Irgendwas muss er geholfen haben, weil ich es ja einigermaßen erfolgreich längere Zeit gemacht habe. Wenn ich überlege, was unterscheidet mich von jemandem, der Physik studiert hat oder Wirtschaft studiert hat, an, ich sag mal, rein technischer Fähigkeit habe ich gemerkt, da wo ich mir mit Excel-Modellen schwer tat und andere Menschen Probleme hatten, die auch zu verstehen, weil mein Denken ein wenig verquerer war als das, was man ordentlicherweise in einem ordentlichen Wirtschaftsstudium lernt, hatte ich einen Vorteil beim Textstudium. Also ich habe halt Jahresberichte in einer Geschwindigkeit gelesen, was die Kollegen so erstmal nicht konnten. Das ist jetzt angesichts von KI nicht mehr so viel Nutze. Vor 20 Jahren war das sehr hilfreich. Und das Zweite ist, Sie lernen im Studium schon Perspektivwechsel. Und eine Aufgabe von Beratung ist ja durchaus, einen Perspektivwechsel im Denken des Managements herbeizuführen. Wenn das alles da wäre und alles offensichtlich wäre, dann könnte man das ja alleine. Bräuchte vielleicht ab und zu mal ein bisschen Unterstützung, weil man nicht so viel Arbeitskraft hat. Aber der Perspektivwechsel, der dann tatsächlich den Mehrwert bringt, den lernt man, glaube ich, schon in geisteswissenschaftlichen Studien.
Und wir sprechen ja heute eben über das Wirtschaftssystem. Sie haben ein Buch geschrieben, eben Wirtschaft als erste Philosophie lautet der Titel. Und da geht es ja sehr stark darum, dass unsere Welt mittlerweile extrem durchdrungen ist von diesen Gedanken, alles auf wirtschaftlichen Nutzen hin abzuchecken und zu schauen, bringt es mir was, steht da Kosten und Nutzen im sinnvollen Verhältnis. Würden Sie denn dann jetzt sagen, Sie haben Ihre Leidenschaft fürs Nachdenken und für ja eben Philosophie und Theologie vielleicht eingetauscht gegen diesen Kosten-Nutzen-Effekt und den eben in der Welt weiter voranzubringen, anstatt jetzt Gedankengänge?
Damals ganz klar. Und also noch profaner, nicht um den Kosten-Nutzen-Effekt in der Welt voranzubringen, sondern um mein eigenes Leben zu finanzieren. Also beziehungsweise auch das Leben meiner Familie.
Und wie schauen Sie jetzt in der Retrospektive auf diese Entscheidung? Weil wer weiß, was aus Ihnen, was Sie theologisch hätten bewirken können oder philosophisch?
Das kann keiner wissen, aber wenn ich noch auf meine eigene Geschichte eingehe, existenziell, ich habe erlebt, wie mein Vater, der sich auch öfter beruflich verändert hat, in Phasen der Arbeitslosigkeit geraten ist, weil Werke geschlossen worden sind und welchen Effekt das auf eine Familie hat. Und für mich war damals die Entscheidung klar, ich möchte nicht, dass meine Kinder in dieser Sorge aufwachsen müssen. Und ich habe gesehen bei den Kollegen um mich rum, die an der Uni geblieben sind, das sind halt Befristungen nach Befristungen. Das sind Phasen, wo man auch kein festes Einkommen hat. Und dazu war ich emotional, existenziell damals nicht bereit und insofern gibt es an der Entscheidung auch nichts zu bereuen. Und hinzu kommt, also das ist das die Erklärung für die ersten zwei Jahre, dass ich dort 17 Jahre geblieben bin, hat auch was damit zu tun, dass ich subjektiv das Gefühl habe, da essentiell auch was für meine Klienten erreicht zu haben in der Zeit.
Also das ist, genau, man muss ja eigentlich in jeder Situation versuchen, den Sinn für sich zu entdecken und ich glaube, es ist ja auch eine individuelle Geschichte, vermutlich oder hoffentlich ist nicht jeder McKinsey-Berater wie der andere und es gibt nur ein Schema F, mit dem man die Kosten- und Effizienzprogramme durchpeitscht, sondern auch da hat man ja individuell die Möglichkeit, etwas anders zu machen. Ne? Und insofern klingt es für mich so durch, dass Sie durchaus nicht nur Nutzen, sondern auch Sinn in Ihrer Arbeit entdeckt haben.
Ja, absolut. Und natürlich, bei den Kosten- und Effizienzprogrammen weiß ich gar nicht, ob es da so viel Diversität gibt, aber in dem Moment, wo Sie über Innovation, über Wachstum, über strategische Fragen nachdenken, da braucht es Kreativität, da braucht es auch verschiedene Perspektiven und da wird es dann spannend. Und den Sinn habe ich entdeckt, weil ich an Themen arbeiten konnte, die für eine Gesellschaft bedeutsam waren. Ich habe am Schluss die Infrastruktursparte in Europa geleitet, also wo es um Eisenbahnen geht, um Straßen, um Flughäfen. Wir haben uns um die großen Stromleitungen gekümmert, die gerade gebaut werden müssen vom Norden nach Süden. Und das sind Themen, die sind essentiell für eine Gesellschaft. Und wenn man daran mitarbeiten kann, dass das zu einer besseren Qualität führt, dass es günstiger geht, dann hilft es natürlich den Unternehmen, aber es hilft uns allen.
Ein Freund von mir, der auch als Unternehmensberater arbeitet, hat in einem schwachen Moment mal zu mir gesagt, ja, wer weiß, ich denke schon auch manchmal drüber nach, was bleibt wohl von mir übrig, außer ein paar guten PowerPoint-Präsentationen. Also diese Perspektive haben Sie nicht auf Ihre McKinsey-Phase.
Nee, die habe ich nicht auf die McKinsey-Phase, die habe ich aber in der Tat auf die Phase des Umstiegs dann. Also der Abschied von McKinsey hatte was damit zu tun, dass für mich das, der Philosoph würde wahrscheinlich sagen, auserzählt war. Also es begann sich zu wiederholen und ich habe gemerkt, dass es mich nicht mehr so fasziniert wie zu Beginn und dass der nächste Schritt, der dann angestanden hätte, für mich so existenziell nicht gepasst hat. Und dann muss man sagen, in dem Moment ist auch gut und man macht Platz für andere, die das dann mit mehr Energie und mit mehr Leidenschaft weitertreiben. Und als dann die Frage anstand, was mache ich denn dann? Ist schon die Frage, was mache ich denn, wo meine Kinder irgendwann mal drauf gucken und sagen, also das ist geblieben. Und dann gab es für mich zwei Varianten. Die eine Variante ist, ich gründe ein Unternehmen, was viele Berater tun. Das ist was bleibt, was auch sichtbar Sinn stiftet, was anderen hilft. Oder ich schreibe Bücher. Und bei einem Glas Rotwein am Abend und dem Blick auf mein Bücherregal habe ich mich dann für die Bücher entschieden.
Sehr gut für uns, weil deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Albert, wenn du das so hörst, da glaube ich, klicken bei dir auch so ein paar Kästchen. Das erinnert dich wahrscheinlich an den jungen Albert Kitzler auch. Solche Grundsatzentscheidungen, wie mache ich weiter? Wie ordnest du das ein?
Ist tatsächlich, die Parallelen sind erstaunlich. Auch ich war der Erste, der studieren konnte in unserer Familie, komme aus noch einfacheren Verhältnissen. Auch ich stand vor der Wahl, soll ich jetzt Philosophie machen oder Jura? Ich hatte das Doppelstudium gemacht, aber aus den gleichen Gründen. Philosophie, die Karriere an der Universität, von der durfte man vielleicht träumen, aber sie war nicht realistisch. Und wie die dann aussieht, ist dann auch nicht sicher. Habe ich dann auch für den Brotberuf entschieden. Aber die Liebe und Leidenschaft dazu auch nie verloren. Und deshalb auch irgendwann mal gesagt, jetzt reicht's mit dem anderen, also Anwalt und Filmproduzent. Da kam eben noch eine andere Leidenschaft hinzu. Ich hätte auch 20 Jahre Anwalt sein können und dann die Entscheidung zu treffen. Ich hatte noch die Leidenschaft für Filmkunst und habe also die Zwischenphase teilweise aufgeteilt zwischen dem Anwalt und dem Filmproduzenten. Aber auch dann kam der innere Ruf und finde ich auch interessant, was Sie da gesagt haben. Irgendwann läuft sich so etwas dann auch leer. Ich erkläre das so, wenn man lange einen Beruf ausübt, kann es passieren, muss nicht passieren, dass es in einer Routine so erstarrt, wo die Selbstwirksamkeitserfahrung nicht mehr so stark ist. Also die Welt antwortet nicht mehr so auf das, was man so ursprünglich aus sich herausarbeitet, sondern sie antwortet dann nur noch in dem Schema, wie man es jetzt schon Jahrzehnte gehört hat, gut gemacht, gut und dann so Routinen sind nicht sehr befriedigend. Wenn man tätig ist und in der Welt wirken will, das verliert sehr an Kraft oder an Anerkennung oder an Selbstwirksamkeitserfahrung. Und dann ist es Zeit, vielleicht sich nach was anderem umzusehen, insbesondere dann, wenn man in sich vielleicht auch noch eine andere Neigung hat. Und die ist ja offensichtlich bei Ihnen der Fall gewesen von Anfang an. Sie hatten da offensichtlich auch einen tiefere Verbindung zu ganz anderen Bereichen, eben Theologie oder Philosophie, war bei mir eben auch so. Und dann sagt man sich eben so, jetzt seid ihr dran.
Also würde die praktische Philosophie konstatieren, der Kosten-Nutzen-Effekt steht dann bei der persönlichen Verwirklichung nicht so im Vordergrund, sondern also klar, der Kühlschrank muss irgendwie gefüllt sein, aber es geht eigentlich darum, seine Berufung zu finden und ihr zu folgen.
Ja, am besten man macht einen guten Mix oder man verbindet beides und das ist mir dann eben auch gelungen nach 20, 25 Jahren. Das ist nicht immer so, dass ich dann halt das Interesse mit dem Beruf so vereinigen konnte, dass weder dass die Lust an dem Hobby oder an der Leidenschaft noch bleibt, andererseits, dass es auch genügend bringt, um Kinder und Familie zu ernähren und sich selbst auch. Und das ist eigentlich wunderbar, wenn einem das gelingt. Das muss nicht immer gelingen. Ich glaube auch, dass es eher wenigen gelingt. Es muss aber auch nicht sein. Was nicht sein darf, ist, dass man einen Beruf ausübt, der einem gar nichts sagt und gar nichts gibt. Also man muss da schon sich mit identifizieren können und ihn als sinnvoll begreifen. Aber das muss nicht immer das Hobby und nicht immer die stärkste Leidenschaft sein. Manchmal ist es auch gar nicht gut, die stärkste Leidenschaft zum Beruf zu machen. Also all diese Fragen muss man persönlich aus sich heraus und aus den Möglichkeiten, in die man geworfen ist und die man hat, die einem zur Verfügung stehen, muss man das für sich entscheiden und wählen. Und dann ausprobieren, gucken, ob es funktioniert.
Herr Lotz, wenn wir dann mal überlegen Sie, wir sprechen ja heute über das Thema Ökonomie, Wirtschaft, die letztlich unser gesamtes Leben, die letzten ja, 150, vielleicht auch 200 Jahre, zumindest mal seit der industriellen Revolution komplett durchdrungen hat. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass eigentlich alles, was wir tun, eben auf diesen Kosten-Nutzen-Effekt, auf Effizienz, auf Rendite, vielleicht auch, ja selbst Freundschaften werden ja mittlerweile so als Beziehungsinvestition auch in Sachbüchern bezeichnet oder die Freizeit als Quality Time. Lebensläufe werden so wie ein Portfolio aufgebaut. Also wir merken, eigentlich durchdringt die Wirtschaft und der dahinterstehende Gedanke alle Lebensbereiche. Was bedeutet denn das für unser Leben und haben Sie das akzeptiert oder wie gehen Sie damit um, dass es so ist oder versuchen Sie das durchaus auch wieder ein bisschen zurückzudrängen in Ihren Überlegungen?
Es ist ja nicht nur der Kosten-Nutzen-Effekt. Das ist eine betriebswirtschaftliche Optimierungsfrage. Die Tatsache, dass wirtschaftliches Denken alle Lebensbereiche durchdringt, sieht man an den Sprachformen, an den Metaphern, Luhmann hätte gesagt, an den Codes, die wir verwenden, dass eben der Lebenslauf ein Portfolio ist, dass Freundschaft eine Beziehungsinvestition ist, dass wir Bildung als Investition begreifen. Und diese Sprache verstellt den Blick darauf, dass all diese Dinge auch anders verstanden werden könnten. Und weil diese Sprache eine Sprache ist, die sehr limitiert ist, sehr funktionell ist, würde ich sagen, macht sie unser Weltverständnis ärmer. Eine Freundschaft ist nicht nur eine Beziehungsinvestition. Die ist unvernünftig, die ist manchmal eine Zumutung, die führt zu Verzweiflung. Die ist überraschend, die trägt mich, wenn ich gerade nicht mehr kann. Wenn ich jetzt das als Investition begreife und einen Business Case rechne, dann muss ich mir ja überlegen, wie viel Verzweiflung will ich denn aushalten, bis irgendwann mal dieser Moment kommt, dass ich getragen werde. Und dann fange ich an, mit Dingen zu rechnen. Und das ist ein Kerngedanke, den das ökonomische Denken mit der neuzeitlichen Philosophie hat. Dann fange ich an, alles auf die Frage runterzubrechen, wie das sich für mich abspielt.
Was habe ich davon, ist letztlich
dann, ne? Dann beziehe ich die gesamte Welt auf mich. Und das macht die Welt wahnsinnig arm, weil wenn ich so durchs Leben gehe und dann eines Tages nicht mehr bin, dann fehlt keinem was. Und ich selber fehle mir dann auch nicht. Jetzt könnte man sagen, individuell ist es nicht weiter schlimm. Es gibt viele Menschen, die gestorben sind, die keinem fehlen, zumindest die wir so nicht kennen. Ich glaube aber, wenn alle das so tun, führt es zu einer Welt, die nicht mehr lebenswert ist. Wir brauchen eine Welt, in der Menschen bereit sind, ich tue Dinge, auch wenn sie mir nicht nützen. Und dazu brauche ich erstmal ein Begriffsraster, dass Menschen gerne Dinge tun, ohne dass sie ihnen nützen. Und ein Teil der Ökonomie, Gary Becker, großer Ökonom der 90er Jahre, Nobelpreis bekommen, der hat gesagt, ich kann alles darstellen als Nutzenfunktion. Selbst Altruismus ist eine Nutzenfunktion für mich. Und ich glaube, in der Art von Kodierung, in der Art von Sprache liegt die Gefahr, dass wir dann nicht mehr verstehen, wie reich, jetzt habe ich auch eine ökonomische Metapher, dieses Leben eigentlich sein kann, wenn wir es nicht nur in Geld rechnen.
Ich habe bei Ihnen den mutmachenden Satz gelesen und das klingt für mich auch wie eine Haltung. Ich hoffe, dass Sie die vielleicht oder diese Haltung vielleicht ja auch Ihr Leben durchdringt. Der andere ist kein Konkurrent, die Zeit ist nicht knapp und die Welt ist kein Business Case. Das finde ich, das würde ich komplett unterschreiben. Natürlich gelingt es einem nicht ständig, so auf die Welt zu blicken. Aber wenn es einem gelingt, dann würde ich auch sagen, dann schöpft man eher aus der Fülle. Aber nicht, weil das das Ziel ist, sondern weil es sich dann automatisch ergibt, wenn ich so an die Welt herangehe.
Richtig. Dass der andere zunehmend als Konkurrent wahrgenommen wird, und jetzt kommen wir auf die gesellschaftliche Dimension, hat was damit zu tun, dass wir mehr und mehr Bereiche als Geschäft, als Wirtschaft organisieren. Ich kann das Beispiel Sport nehmen. wenn Sie vor 50 Jahren Sport machen wollten, dann mussten Sie in einen Verein gehen. Und dann zunächst haben Sie mit Leuten zu tun gehabt, mit denen Sie freiwillig, wenn Sie den Sport nicht hätten machen wollen, wahrscheinlich nicht zu tun gehabt hätten. Man muss die Plätze richten, man muss beim Vereinsfest die Würste grillen, man muss vielleicht auch im Jugendsport mal Kinder durch die Gegend fahren, dafür, dass man dann Fußball, Tennis oder was auch immer spielen kann. Heute gehe ich ins Fitnessstudio oder in die Tennishalle und bezahle. Ich habe nicht mehr die Auseinandersetzung mit Menschen, die ich nicht automatisch treffen würde. Und ich habe auch nicht mehr die Erfahrung, dass Dinge, die ich nicht unmittelbar zu meinem Nutzen mache, sondern die ich mache, weil man sie machen muss, weil es sich so gehört, das Leben bereichern können. Sondern ich mache die Erfahrung, wenn ich bezahle, bekomme ich. Und die Menschen, die mit mir da unterwegs sind, kümmern mich nicht. Und damit wird der andere kein Vereinspartner, der mit mir gemeinsam hinterm Grill gestanden hat, sondern wird ein Konkurrent um den letzten freien Platz. Und das ändert mein zwischenmenschliches Verhältnis.
Würde ich genauso sehen, und ich finde, es geht darum, sich solche Oasen in dieser komplett durchorganisierten Welt zu bewahren, wo man eben ohne von vornherein irgendeine feste Vorstellung mal sich in eine zwischenmenschliche oder in eine Natursituation begibt. Und dann merkt man eben, dass wenn man sich bewusst zurückzieht hin und wieder, natürlich, wir leben alle nicht im luftleeren Raum, aus dieser Ökonomisierung, dass das auch einen Mehrwert bringen kann für einen.
Ich würde sagen, die Oase ist noch das Einfache. Die Herausforderung ist, trotz der Konkurrenzsituation immer mitzudenken und immer die Haltung mitzuhaben, nein, das ist nicht nur ein Konkurrent. Das ist jemand, der könnte mir Dinge geben, von denen ich heute nicht träume, weil er eine Zukunft hat, die nicht meine ist. Also in jeder menschlichen Begegnung den anderen nicht als Konkurrent zu betrachten, sondern Mitmensch ist also das einfache Wort, aber als jemand, der mir etwas eröffnen kann, was ich nicht habe. Das ist eigentlich die große Chance, anders zu denken als ökonomisch.
Mhm. Albert, da klingt es bei mir durch, was, also wir sind alle Patienten in einem Krankenhaus und niemand spiele sich als der Arzt auf, einerseits, ne, aber durchaus auch so aus der chinesischen Philosophie, dass wir alle gemeinsam irgendwie mitschwingen müssen und uns als Teil eines großen Systems sehen sollten und nicht eben nur als Opponenten oder Konkurrenten.
Ja, also speziell ist da das Resonanzphänomen angesprochen worden, oder Hartmut Rosa hat das sehr gut analysiert, dass tatsächlich nur der andere mit seinem Anderssein, mit dem Überraschenden, mit dem Unvorhersehbaren einen bereichern kann oder dabei dazu beitragen kann, dass echte Resonanzbeziehungen entstehen, wo der eine dem anderen etwas gibt oder etwas erzählt, setzt aber voraus, dass ich den anderen nicht einordne in meinem Nutzenschema, sondern den anderen als anders, als ein Gegenüber, als ein Du betrachte und mich in dem Du versuche zu erkennen. Respekt. Aber das ist nur ein Beispiel für eine ganze Latte von Werten, die Philosophie, die praktische Philosophie an erster Stelle setzt und die den ganzen Werten, die in der Ökonomie an erster Stelle stehen, die von der Ökonomie auf die Gesellschaft überschwappen in der Welt, in der wir seit 200 Jahren, seit dem Beginn des Industriezeitalters leben, die ganze Gesellschaft infiltriert und dann natürlich auch das Denken des Einzelnen völlig beherrscht. Dort herrschen Werte, Wachstum, Steigerung, Maximierung, Wohlstand, Luxus, Geld, Macht, Einfluss. Und so, das ist sehr, sehr dominant geworden und wird immer eine dominante durch das System, auch das System des Bewerbens, Verkaufens, Leben als Konsum. Das braucht das ökonomische System. Und es muss immer wachsen. Und das, damit sind eine Menge von Werten, Vorstellungen, ein ganzes Denken bestimmt, das im Gegensatz steht zu dem, was die praktische Philosophie lehrt. Denn die Werte, mit denen kann die Ökonomie auch wenig anfangen. Da gehören beispielsweise zu Selbstgenügsamkeit. Ja, Glück liegt in der Seele, nicht im äußeren Werten. Ja, das sind ja alles Dinge, wenn das Wirtschafts-, ja, wie verkaufe ich denn mein Zeug dann, wenn das so ist? Und da kommt noch sehr viel mehr dazu. Also das Glück, wie es die Philosophie versteht, des Einzelnen wie der Gesellschaft, hat eine starke Diskrepanz zu dem, was die obersten Werte der Wirtschaft sind und damit auch der Gesellschaft, die auf der Wirtschaft basiert, die sie braucht, um zu überleben. Ich nenne ein paar. Die praktische Philosophie würde sagen, konzentriere dich, und das ist Oasen oder die Art des Denkens, konzentriere dein Denken auf Stimmigkeit, auf ihn mit deiner Person, auf Redlichkeit, auf Wahrhaftigkeit, auf Authentizität, auf Seelenruhe, auf heitere Gelassenheit, auf Ataraxia, wie die Stoiker sagen würden. Und Demut, Bescheidenheit, große Werte für die praktische Philosophie, da kann die Wirtschaft gar nichts mit anfangen. Da ist eine Diskrepanz da. Ich will das gar nicht jetzt bewerten. Oder die Ökonomie funktioniert so, und ich verdanke der Ökonomie sehr vieles. Ein Wohlleben, wie es im Mittelalter nur ein Fürst hatte. Und ich bin dankbar dafür, weil ich genieße das. Auch genießen gehört zum guten Leben. Ich schätze das sehr. Aber wenn das überschwappt, wenn das ganze Denken dermaßen durchzieht und beherrscht, dass der andere nicht mehr der andere Mensch ist, der mich vielleicht überraschen kann, der eine eigene Biografie hat, sondern nur noch jemanden, den ich vielleicht in meinen Connections gut gebrauchen kann, um irgendwie da einen ökonomischen Wert zu erreichen, weil die doch das Wichtigste sind. Und ich vernachlässige die ganzen anderen Werte, die ich gerade genannt habe, dann führt das nicht nur zum Unglück des Einzelnen, sondern auch zum Schaden der Gesellschaft, des Miteinanders, weil dieses beruht, wenn es gelingen soll, eben auf ganz anderen als auf ökonomischen Werten.
Herr Lotz, der Albert hat es ja zum Schluss jetzt ein bisschen relativiert. Ich habe Sie ein paar Mal nicken sehen, aber insofern glaube ich, da sind Sie sich wahrscheinlich weitgehend einig, dass es gut ist, sich dieses Raster auch innerhalb des ökonomischen Systems immer mal wieder vor Augen zu führen. Aber trotzdem würden Sie doch auch sicher unterschreiben, sowohl als Theologe als auch als McKinsey-Berater, dass es uns eigentlich ja gerade noch gut geht in diesem ökonomischen System. Dass wir halt nur nicht wissen, ob es vielleicht kurz vor, also ob der, das Draht vielleicht ein bisschen oder die Feder etwas überspannt ist, wie wir es gedehnt haben.
Ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Die Frage, ob die Fehde überspannt ist, ist am Ende eine Frage, wie wir die Reichtümer, die dieses System schafft, verteilen. Das ist eigentlich eine nachgelagerte Frage. Wenn ich auf das System drauf gucke und sage, die Aufgabe dieses Systems ist es, Menschen zu Wohlstand zu verhelfen, dann muss man sagen, es ist radikal erfolgreich. Seit 200 Jahren ist es radikal erfolgreich. Alle Detailprobleme anerkannt und akzeptiert. Bis vor Corona, danach hat sich ein bisschen was gedreht, aber bis vor Corona gingen weltweit Armut, Kindersterblichkeit, Krankheiten zurück, weil Menschen Geschäfte machen konnten, damit Leute aus der Armut zu holen. Dass die Textilindustrie aus Europa verschwunden ist und nach Asien gegangen, hat dazu geführt, dass große Teile Asiens aus der Armut kamen und jetzt in China eine Mittelschicht entstanden ist, die es dort vor 40, 50 Jahren nicht gab. Alle Wachstumskritik muss ich immer auch das vor Augen halten und muss sagen, wenn Südamerika, die ärmeren Teile Asiens, Afrika einen Lebensstandard haben sollen, wie ihn wir in Europa genießen, dann bedeutet das analytisch einfach Wachstum. Das wird ohne Wachstum nicht gehen. Da sind mehr Kühlschränke, da sind mehr Autos. Und das ist eine hehre Diskussion, die wir haben, und muss da immer mitreflektieren, dass wir die führen können, weil wir auf einer Ebene sind, wo man sich diese Entscheidung wie in der antiken Philosophie stellen kann. Will ich jetzt noch mehr Geld oder mache ich mit meinem Geld etwas, was anderen Zielen hilft? Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Ökonomie hilft, knappe Mittel zu verteilen. Deswegen ist sie so gut darin, Wohlstand und Wachstum zu schaffen, weil sie die an der Stelle einsetzt, wo sie am effizientesten umgesetzt werden können. Viele Dinge unserer Gesellschaft sind aber nicht knapp. Und wenn wir jetzt mit dem Instrument der Ökonomie auf nicht knappe Dinge wie Lebensfreude, wie Wohlwollen, wie Freundschaft draufgehen, dann machen wir die kaputt. Das ist ein dummes Beispiel, ich habe das schon mehrfach gesagt, aber wenn Sie einen ganz tollen Hammer haben und nageln können, dann müssen Sie trotzdem aufpassen, dass Sie nicht aus jedem Problem einen Nagel machen. Sonst haben Sie hinterher nämlich viele Dinge nicht gelöst. Ich wollte noch einen Satz sagen zu dem Streben nach Glück. Da ist eine interessante Umprägung passiert. Es gibt eine Philosophie, eine Ethik zu Beginn der Neuzeit, die sagt, das Ziel menschlichen Lebens und auch der Gesellschaft müsste ja sein, das Glück zu mehren und das Leiden zu reduzieren. Diese Schule ist bekannt als Utilitarismus, weil sehr früh Glück mit Nützlichkeit rebranded wurde, würde der Ökonom sagen. Also die Begrifflichkeit wurde ausgetauscht.
Inwiefern Nützlichkeit, können Sie das nochmal erläutern?
Also John Stuart Mill, einer der ersten, der den Utilitarismus zusammengefasst hat, hat gesagt, es geht um das höchste Glück, also den höchsten Nutzen. Mhm. Und Nutzen hat aber andere Konnotationen als Glück. Nutzen hat den schönen Effekt, dass man anfangen kann, ihn zu berechnen. Und es geht dann los. Es gibt dann erste Ökonomen, die sagen, jetzt müsste man doch gucken, dass wir die einzelnen Nutzenatome, die der Mensch so hat, so verteilen und aufs Leben ausrichten, dass ein größtmöglicher Nutzen daraus kommt.
Oder ein höchstmögliches Glückslevel dann, oder? Wenn es das Gleiche ist.
Mhm. Nur ich glaube, dass die Philosophie, die ich im 20. Jahrhundert kennengelernt habe, spricht weniger von Glück, aber sie würde trotzdem sagen, das lässt sich nicht verrechnen. Und ich würde vermuten, die antike Philosophie würde auch sagen, das kann man nicht verrechnen. Die Idee, die mit der Rationalität der Moderne einzieht, ist, ich kann das verrechnen. Und dann gibt es große Bücher, die das versuchen. Und daraus entsteht die Ökonomie. Und wenn wir mit dieser Rechenmethode auf die Gesellschaft losgehen, verpassen wir diese einzelnen Momente. Mhm.
Sie haben jetzt ja selber gerade das Thema Geld eingeführt, was ja so manche auch so als geprägtes Glück oder als geprägte Freiheit oder so sehen. Und wie schauen Sie denn auf das Thema Geld? Ich vermute, auch Sie brauchen ja ein Mindestmaß an geprägtem Glück oder geprägter Freiheit, um so Ihr jetzt in dieser neuen Lebensphase auch ein philosophisches Leben führen zu können.
Sie korrigieren mich, Aristoteles sagt, Geld ist in die Welt gekommen, damit wir die Schuhe und die Leistung beim Hausbau besser miteinander austauschen können, weil das ansonsten ein bisschen schwierig ist, dass der Baumeister mit den tausenden Paar Schuhen, die er bräuchte, umgehen soll. Geld ist ein Austauschmittel für Leistungen und Waren, die wir miteinander tauschen. Es vereinfacht diesen Tausch. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es ist auch ein Aufbewahrungsmittel, quasi geronnene Leistung. Ich kann also, wenn ich meine Leistung verkauft habe und dafür Geld bekommen habe, kann ich warten und kann das später weiter für andere Dinge nutzen. Insofern ist, glaube ich, eine Welt ohne Geld schwer vorstellbar auf dem Wohlstandsniveau, was wir haben. Und es wäre, glaube ich, auch eine Welt, in der es dann schwer ist, die eigenen individuellen Momente sich zu suchen, weil ich halt in dem Moment, wo ich selber eine Leistung erbringe, mich sofort darum kümmern muss, vertraglich festzuhalten, wann und wie ich die Gegenleistung bekomme. Das erleichtert vieles. Die Schwierigkeit, die Geld jetzt bringt, ist, wenn der Anspruch erhoben wird, dass ich alles in Geld übersetzen kann. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Geld ist eine sehr einfache Sprache. Und das verführt dazu, dass wir viele Probleme als Geldprobleme diskutieren. Ein Beispiel, ob etwas für mich teuer oder weniger teuer ist, da hat jeder von uns zu eine Meinung und kann jeder auch gleich was sagen. Auch die Frage, ob ich die Dinge bezahlen kann oder nicht bezahlen kann, weiß jeder sofort. Ob ich gesund bin, ist eine hochkomplexe Frage, weil es da verschiedene Kriterien gibt. Es gibt ein Herz-Kreislauf-System, es gibt Knochen, es gibt ganz viele Dinge, weshalb ich gesund oder nicht gesund sein könnte. Wenn wir jetzt Diskussionen darüber führen, was mit unserem Gesundheitssystem werden soll, führen wir keine Diskussionen über die Leistungsfähigkeit, wie dieses System Menschen gesünder macht oder gesund hält, weil die hochkompliziert sind und in Fachdiskurse abgeglitten sind. Wir führen Diskussionen darüber, wie viel uns das kostet.
Und ob ich es mir leisten kann.
Und damit haben wir das Problem auf ein relativ kleines Niveau reduziert und damit entscheiden wir dann politisch. Und das ist für eine öffentliche Diskussion schwierig. Mhm. Und das ist die Verführung des Geldes, dass ich Dinge auf diese einfache Frage runterbreche, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten, die aber halt nur einen Aspekt des Problems betrachtet.
Albert, wie stehst du zum Geld? Würdest du sagen, du denkst im genau richtigen Maß über Geld nach oder erwischst du dich auch dabei, dass du öfter mal denkst, reicht's noch? Was kann ich mir leisten? Vielleicht auch mal sich was Besonderes leisten zu können? Wie schaut so ein praktischer Philosoph auf das Geld?
Ja, also wie ein praktischer Philosoph, der vollendet wäre, der vollendete Weisheit habe, würde es wahrscheinlich gering achten. Aristoteles sagte, Besitz und Vermögen sei nicht schlecht, macht aber häufig die Menschen schlechter. Es reicht aber zum glücklichen Leben, reicht es aus, wenn man das hat, was man braucht, um zu überleben. Viel mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein. Also Glück ist eine Kategorie, glücklich zu leben, die vom Geld, vom materiellen Reichtum recht unabhängig ist. Recht, sag ich mal so. Und das ist erstmal ganz wichtig. Ich persönlich, wenn du mich fragst, ich sage, ich komme aus sehr bescheidenen Verhältnissen, aus einer Arbeiterfamilie. Also ich habe Hunger Gott sei Dank nicht gekannt, aber Anschreiben am Monatsende kannte ich alle. Und von daher bin ich noch geprägt davon, dass Geld eine gewisse Bedeutung hat. Aber Gott sei Dank habe ich es gelernt, im Laufe der Jahre da immer mehr Abstand zu gewinnen und mich total mit dem zu begnügen, was reicht, wenn das da ist. Ist, dass es reicht und mehr will ich gar nicht. Und ich bin sehr wunschlos geworden, weil ich merkte, mit diesen Dingen, die man sich kaufen kann, mit der wird mein Glück nicht gesteigert werden. Von daher hat das für mich nur eine relative Bedeutung. Ich bin froh, wenn ich mir keine Sorgen machen darf. Also wenn so viel da ist, dass man bescheiden und gut leben kann, dafür sorge ich. Aber was darüber hinausgeht, da schaue ich schon gar nicht mehr drauf. Ich wünsche es mir nicht mehr und ich arbeite auch nicht mehr dafür. Ich möchte aber noch zwei Dinge sagen zu dem, was wir vorher gesagt haben. Du sagst, es geht uns relativ gut, also durch die Ökonomie. Also es war ein Plädoyer für die Ökonomie, denn ich hatte das selbst eingeleitet, weil ich ja sagte, ich bin dankbar dafür, in welchem Wohlstand ich groß geworden bin. Möchte aber ein kleines Fragezeichen hinter das alles, dass es uns jetzt hier so wohl geht durch diese Ökonomie. Das betrifft nur den äußeren Wohlstand, also dass wir nicht mehr hungern etc. Seelisch gesehen sieht die Sache ganz anders aus. Und ich glaube, die starke Bedeutung ökonomischer Werte in der ganzen Gesellschaft, im Denken jedes Einzelnen, wie der Gesellschaft, wie der Politiker, hat zu einer Verarmung der philosophischen Werte im Hinblick auf das gute Leben geführt. Und es hat dann Wohlstand gebracht. Gut, die hätte man mit der Philosophie wahrscheinlich gar nicht sich nicht erarbeiten können. Einen äußeren Wohlstand, aber eine innerseelische Verarmung. Und ich glaube, wenn da in New York jeder Zweite beim Psychotherapeuten ist und wenn wir sehen, ja, wenn wir uns die Menschen auf der Straße angucken, gerade auch in hochindustriellen Ländern, wenn wir in die Unternehmen reingehen, in die Führungskräfte, was da für eine Nervosität, für eine innere Unruhe, für ein Getriebensein, wie viele Krankheiten dort ausbrechen, die zurückzuführen sind auf seinen sehr exponierten Wert ökonomischer Werte, weil das alles durchdringt, und ein Verlust von menschlichen Werten, dann muss man ein Fragezeichen hintermachen, ob uns die Ökonomie wirklich so viel Wohlergehen gebracht hat. Einerseits würde ich sagen, ja. Andererseits würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen.
Herr Lotz, da können Sie natürlich direkt darauf antworten. Mich würde aber zudem interessieren, Wachstum heißt ja meist auch Beschleunigung. Und mir kommt so vor, das, was der Albert da gerade beschreibt, ist ein Effekt dieser rasanten Beschleunigung, die wir in den letzten 200 Jahren erlebt haben.
Das ist ein guter Punkt. Wir reden über Wachstum und verschleiern damit, weil wer an Wachstum denkt, hat biologische Prozesse vor Augen. Eventuell noch exponentielles Wachstum von irgendwelchen Hefekulturen, die aber auch natürlich an ein Ende kommen, wenn der Nährstoff ausgeht oder der Platz nicht mehr da ist. Wenn wir über ökonomisches Wachstum reden, reden wir in der Tat über Beschleunigung. Müssen wir jetzt nicht nachmachen. Wer das ausrechnen möchte, kann das tun. Das ist eine Beschleunigung. Wenn wir sagen, wir wollen mit der gesamten Wirtschaft in Deutschland 2% pro Jahr wachsen, bedeutet das ja ins Bergsteigen übersetzt. Wir stehen wieder unten im Tal, wie am Anfang jedes Jahres. Wir wollen auf den Gipfel vom letzten Jahr hoch und dann nochmal 2% höher. Und dann gehen wir wieder runter und das Jahr drauf gehen wir dann die 102 hoch und dann nochmal 2 höher. Und das machen wir jedes Jahr. Und deswegen müssen wir jedes Jahr immer schneller den Berg hoch. Und der Widerstand wird natürlich immer größer. Je schneller ich werde, desto mehr Widerstand habe ich. Das ist eine Metapher aus der Physik, aber in die Wirtschaft übertragen ist eine Metapher. Das ist aber auch tatsächlich so, weil natürlich, wenn ich dieses Jahr 100 Autos verkauft habe und im nächsten Jahr 102 verkaufen will, funktioniert es sehr leicht, wenn die Weltbevölkerung wächst, wenn Märkte wachsen. Wenn aber, so wie heute jetzt in Europa, Menschen anfangen älter zu werden und der natürliche Konsum, den junge Familien haben, nachlässt, und diese Märkte nicht mehr natürlich wachsen, steigt der Druck, weil das eigentliche Wachstum ja noch produziert werden soll. Und dann muss ich anfangen, besser ausgestattete Autos zu verkaufen oder neben Autos auch noch Motorräder und muss dafür sorgen, dass die Menschen mehr haben. Jetzt sind wir hier in einem Vorort von München. Wenn ich mir das so alles anschaue, kann man sich schon fragen, was mehr möchte man denn noch haben?
Ein bisschen was geht noch.
Ein bisschen was geht noch, aber nach Corona hat jetzt auch fast jeder seinen Weber-Grill im Garten. Ja? Also die Frage ist, wo wachsen wir hin? Und dann bin ich bei der Frage, was macht das denn mit uns innerlich? Und ich sage, ich habe vorhin gesagt, das ist eine Luxusdiskussion, aber es ist natürlich dann auch ein Luxusproblem im Sinne von, es ist ein Problem, das mit dem Wohlstand kommt. In armen Gesellschaften sind die Leute nicht so viel beim Psychotherapeuten. Das hat was damit zu tun, dass sie diese Probleme vermutlich in der Art nicht haben, weil sie von ihren physischen Problemen mehr als belastet werden. Das hat auch was damit zu tun, dass die Psychotherapie inzwischen auch ein großer Geschäftszweig ist. Also damit verdienen Leute auch durchaus Geld. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Nee, wir kamen schon genau in diese Richtung. Inwiefern hat es denn mit Beschleunigung zu tun? Dieses Gefühl, geht das, läuft das noch in die richtige Richtung, unsere wirtschaftliche Entwicklung? Bei mir würde ich sagen...
Darf ich noch?
Ja, gerne.
Was uns lange geholfen hat, weshalb das bei dem Einzelnen nicht ankam, war die technische Innovation. Also Sie können natürlich, wenn Sie eine Maschine haben, die Ihnen hilft zu schweißen, deutlich mehr Autos produzieren, ohne dass diese Beschleunigung, die Sie dort machen, unmittelbar psychische Konsequenzen hat. Wenn Sie statt mit dem Pferd, mit dem Traktor den Acker bearbeiten, haben Sie eine Beschleunigung, ohne dass es psychisch was fabriziert. Wo das in der Seele ankommt, ist, wenn, und dann reden wir jetzt über Führungskräfte und Manager, wenn durch diese Automatisierung immer mehr Verantwortung bei einer Person landet, die früher verteilt war über verschiedene Menschen. Und das wird ein ziemlich großer Schritt jetzt mit künstlicher Intelligenz. Wenn Sie komplette Callcenter per Maschine betreiben können, dann haben Sie ja nur noch einen, der da Verantwortung übernimmt und nicht wie früher ein Teamleiter, der noch mal ein paar Leute bei sich hatte. Und das führt zu einer Beschleunigung, die man im Denken haben muss und auch existenziell in der Führung dieser Unternehmen, worauf der Mensch, glaube ich, so nicht vorbereitet ist.
Ja, insgesamt kommt es mir so vor, als wäre in den letzten 10 Jahren immer häufiger der Punkt da, wo man so versteht, ja, so angespannt wie aktuell war es noch nie. Wir stehen vor einer Krise, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Den Status quo zu bewahren, ist keine Option. Das sind ja so das Fazit auch von vielen Unternehmensberatern in Studien. Wir stehen vor einer dramatischen Transformation. Ist das denn tatsächlich so oder glauben Sie, das ist auch so ein Narrativ, sind so Narrative, die halt die Maschine am Laufen halten? So, ihr müsst euch jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr anstrengen und wir müssen jetzt alle noch mal den Gürtel enger schnallen.
Manchmal lese ich Ausgaben vom Spiegel der Süddeutschen Zeitung aus den 70er Jahren. Das ist sehr heilsam, weil die Sprache sich nicht viel geändert hat. Da wird man dann ein bisschen bescheiden zu sagen, wie groß ist denn die Transformation? Gleichzeitig will ich sie nicht kleinreden. Also was da passiert, können wir gerade nicht abschätzen. Und das trifft auf eine Gesellschaft, die weniger transformationsfreudig ist, weil sie älter geworden ist. Und ich glaube, das ist was wir auch unterschätzen. In die Welt der 70er Jahre war eine Welt, die sich sehr, sehr schnell gewandelt hat. Also gesellschaftlich, das ganze klassische Familienmodell ist aufgebrochen. Frauen sind in die Arbeitswelt gekommen, Gott sei Dank. Es gab großen technologischen Wandel, es gab die erste Internationalisierung. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben die Textilindustrie verloren, weil wir weltweite Märkte hatten. Das war eine große Umbruchzeit. Die Gesellschaft war aber deutlich jünger. Das heißt, es hat Menschen getroffen, die gerade anfingen und die in diesem Umbruch Chancen gesehen haben. Unsere Gesellschaft heute ist deutlich älter und Menschen, die mit 50 nicht so einfach nochmal neu anfangen, sehen eher Gefahren. Und insofern ist, glaube ich, die Rhetorik der nie dagewesenen Transformation immer schwierig, verbunden mit der Tatsache, dass das auf eine Gesellschaft trifft, die habituell das nicht mehr möchte. Das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema. Und das kann ich aber individuell keinen zum Vorwurf machen, weil die damals wollten sich auch nicht transformieren, die Alten. Die haben damals auch schon auf die Jugend geschimpft. Die Problematik ist nur, die Verhältnisse haben sich rumgedreht.
Aber das ist ja wieder genau jetzt das Fazit, ne? Es war tatsächlich, es war noch nie so schwierig wie heute. Und ich vermute mal, wenn man in 20 Jahren den Spiegel und die SZ wieder liest, dann wird man sich auch denken, ja, aber damals gab es ja noch nicht XY. Ne?
Das mag so sein, ja.
Sie sprechen ja aber tatsächlich in Ihrem Buch auch von einem möglichen Kipppunkt, an dem wir gerade stehen. Ich glaube, ganz grob haben Sie den jetzt ja auch beschrieben. Aber es ist ja auch ein Kipppunkt dieses ökonomischen Denkens, alles so ökonomisch zu sehen. Aber was passiert denn dann letztlich mit einer Gesellschaft, wenn alles verrechenbar wird?
Der Zusammenhalt verschwindet. Ich tue nichts mehr für umsonst. Und das ist das, was eigentlich so kleine Gemeinschaften kittet. Dass ich nicht darauf angewiesen bin, alles jederzeit zu vergelten, sondern dass Dinge mir auch einfach mal zukommen, dass ich nicht Glück habe, sondern dass andere was für mich tun. Wenn ich alles verrechnen will, geht das weg. Und das macht das Einverständnis, dass wir gemeinsam in der Gesellschaft unser Leben besser machen wollen, schwierig, weil es Konkurrenzverhältnisse produziert. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn wir jetzt sozialgesellschaftlich da drauf gucken, es gibt bestimmte Dinge, die rechnen sich ökonomisch nicht. Also unsere Infrastruktur ist so kaputt, weil es sich ökonomisch nicht rechnet, sie instand zu halten. Es ist also, wenn Sie den Lebenslauf einer Brücke angucken, ist der Business Case am Anfang günstiger zu sagen, ich baue sie, ich lasse sie kaputt gehen und ich baue sie nochmal, anstatt jedes Jahr Geld in die Erhaltung zu stecken. Das erleben wir gerade. Da hat aber dann sich eine Vergangenheit auf unsere Kosten optimiert. Und jetzt sagt die Ökonomie, das hat sie deswegen gemacht, weil sie das Geld woanders besser einsetzen konnte. Deswegen habt ihr heute bestimmte Dinge, die ihr nicht hättet, wenn wir jedes Jahr die Brücke instand gehalten hätten. Das mag sein, aber man hat uns nicht gefragt. Das ist, glaube ich, demokratietheoretisch auch ein Problem, ja? Dass die Gegenwart für die Zukunft bestimmt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, Pflege alter Menschen ist ökonomisch kein Business Case. Bisher waren unsere Sozialausgaben meistens gerechtfertigt, dass sie sich irgendwie rentieren. Also wir bilden unsere Kinder aus, weil wir sagen, besser ausgebildete Kinder führen zu einer reicheren Gesellschaft. Wir bezahlen Menschen ihre Krankenversicherung, weil wir sagen, wenn die ordentlich behandelt werden, kommen sie schnell wieder zurück zum Arbeiten. Wir bezahlen Menschen eine Reha, weil wir sagen, damit zögern wir die Rente raus und sie können länger arbeiten. Wir bezahlen Arbeitslosenhilfe, weil wir sagen, wir möchten keine Kriminalität auf den Straßen haben und die Menschen brauchen ein gewisses Existenzminimum, damit wir einen gesellschaftlichen Frieden haben. Die Pflege alter Menschen kennt keinen solchen Business Case. Wir müssen einfach Geld ausgeben. Und den kriegen wir mit unserer ökonomischen Logik nicht gerechtfertigt. Und je mehr wir aber in diesem, das rechnet sich, denken und danach auch priorisieren, desto schwieriger werden wir Diskussionen aushalten, die sich für den Einzelnen in unserer Lebenszeit nicht rechnen.
Also das heißt, da rollt möglicherweise eine große Frage auf uns zu, wo man sich wahrscheinlich als Gesellschaft bewusst entscheiden muss, hier mal dieses ökonomische Prinzip auszuschalten, ne?
Oder, ja. Also ich glaube, wir haben die Entscheidung getroffen, also wir bezahlen das ja, Gott sei Dank, wir finanzieren das. Wir müssen uns nur bewusst machen, dass das eine Entscheidung jenseits der Ökonomie ist und dazu auch stehen. Mhm. Und meine Sorge ist, dass wenn wir weiter alles ökonomisieren, dass wir diese Idee und diesen Gedanken und diese Argumentation verlieren.
Ja, es ist im Prinzip wie ähnlich wie bei dem Thema Freundschaft, dass man das sowas eben als Generationenvertrag und als Solidarität zwischen den Generationen versteht und eben bewusst sagt, Freundschaft oder die Beziehung zu den Eltern, zu anderen Familienmitgliedern, das hat nichts mit Ökonomie zu tun. Es muss einfach Inseln, nicht ökonomisierte Inseln geben. Ne? Ich würde gerne nochmal darauf zurück zu Ihrem, zu diesem super Zitat, was Sie da, was finde ich, das Gegenmodell ganz gut zusammenfasst, eben der andere ist kein Konkurrent, die Zeit ist nicht knapp und die Welt ist kein Business Case. Auf dieses den Mittelteil mal eingehen, die Zeit ist nicht knapp. Sehen Sie es tatsächlich so? Weil bei McKinsey hieß es doch wahrscheinlich immer, wir müssen innerhalb von 2 Monaten dieses Konzept fertigstellen, diese Strategie erstellen, sonst geht die Welt unter. Und egal, wo man reinkommt, und das ist auch mein Weltgefühl teilweise, dass eigentlich immer die Zeit eher knapp ist und wenn man es bis morgen nicht gemacht hat, dann explodiert alles.
Die Zeit ist knapp, wenn Sie berechnen können, was Sie in dieser Zeit tun. Natürlich ist es besser, die Strategie in 4 Wochen zu haben, statt in 8. Natürlich ist es besser, am Tag 10 Autos zu produzieren, statt nur 5. Und weil ich mir dann immer vorstellen kann, dass es noch besser geht, kann ich mir Ziele setzen und gegen die Ziele lege ich das Ist und dann entsteht Knappheit. Und die Ökonomie mag Knappheit, weil das ihre Daseinsberechtigung ist. Ökonomie ist Verwaltung knapper Mittel. Wenn ich mit einem geliebten Menschen zusammen bin, dann kann ich das nicht steigern. Also ich kriege nicht mehr Inhalt in die Stunde, die ich mit meinen Liebsten verbringe.
Also Quality Time gibt es eigentlich gar nicht, oder?
Das ist eine große Illusion, ja. Also zu sagen, natürlich kann ich die Zeit anders miteinander verbringen und ich kann nebeneinander herlaufen und nichts miteinander tun oder ich kann währenddessen die Spülmaschine ausräumen. Aber die eigentliche Zeiterfahrung, die in der Begegnung mit dem anderen auftaucht, geschenkte Zeit, dass sich jemand Zeit für mich nimmt, das wird nicht knapp. Die Zeit, die sich jemand anders für mich nimmt, an der will ich ja nicht sparen.
Also es wäre besser, wenn ich jetzt als Vater mir sage, ja, aber ich arbeite zwar viel, aber wenn ich dann bei meinen Kindern bin, dann kümmere ich mich auch ausschließlich diese eine Stunde am Abend, bevor sie ins Bett gehen, noch um die Kinder und lese ihnen vor und so weiter. Das ist gut, aber es wäre besser, wenn sie tagsüber auch schon präsenter wären, möglicherweise. Ne?
Ich würde behaupten, ja, das ist gut, das ist die erste Stufe, aber 2 Stunden sind besser. Irgendwann hört das auch auf, weil das den Kindern auf die Nerven geht. Mhm. Ich glaube auch, dass man aufpassen muss, was man da in Teilen vorlebt, also sehr im Nachgang. Aber meine Mutter musste sich rechtfertigen, dass sie arbeitet und ihre Kinder nicht entsprechend betreut. Und zwar durchaus heftig. Was die Leute nicht gesehen haben und was viele bis heute nicht sehen, Kinder lernen auch am Vorbild der Eltern, wenn sie arbeiten. Und nicht nur, wenn sie zu Hause sind und mit ihnen spielen. Kinder lernen, wie ein Leben aussehen kann an dem, was ihre Eltern tun. Und das lässt sie wachsen.
Im Guten wie im Schlechten wahrscheinlich.
Im Guten, ne? Wie im Schlechten. Und dazu muss ich nicht da sein. Insofern glaube ich, ist der, was soll ich sagen, diese Stunde und ich lege das Handy weg und ich mache nichts anderes, ist die minimale Selbstberuhigung, die man dann noch so hat, wenn man schon am Tag nur eine halbe Stunde oder eine Stunde zu Hause ist. Das ist eine Frage, wie ich mein Leben besser beherrsche. Das ist aber nicht die Frage, wo die ursprüngliche Zeit herkommt. Weil ich natürlich, auch wenn ich der gestresste Manager bin, der abends nach Hause kommt und die Stunde Zeit mit seinen Kindern verbringt, wenn ich tief in mich reinhöre, weiß ich, es wären lieber 2.
Und aber insgesamt, finde ich, ist doch das Thema zu akzeptieren, Zeit ist wirklich das, was wir in Hülle und Fülle haben, im Gegensatz zu anderen Ressourcen. Das für sich zu begreifen, das finde ich schon eben auch eine philosophische Dimension und sich nicht eben von wem auch immer einreden zu lassen, die Zeit wäre knapp. Darum.
Ich glaube, das kommt daher, dass wir, also wir haben Zeit zu einer physikalischen Konstante gemacht, in der man rechnen kann. Und dann wird sie natürlich bewirtschaftbar und knapp. Wenn ich Zeit verstehe als das, was mir vom anderen her geschenkt wird, als Beziehungsgeschehen, als gefüllte Zeit, hätte Paulus gesagt, dann wird sie nicht knapp. Sie wird knapp, wenn sie ein Messinstrument ist, wenn sie leer abläuft.
Albert, wie schaust du auf die Zeit? Du einerseits kommst du mir so vor, dass du schon auch deinen Tag sehr stark strukturierst, allein um eben die vielen als positiv erkannten Routinen eben auch durchzuhalten oder Übungen, wie immer man es nennen möchte. Und andererseits, klar, hast du qua deines Lebensmodells einfach schon mehr wahrscheinlich zeitliche Freiheiten als andere Menschen.
Ja, aber dieses Lebensmodell habe ich mir selbst gegeben und jeder gibt sich sein Lebensmodell. Und ich würde dann, mir fällt der Philosoph Demokrit dazu ein, der sagte, strukturiere dein Leben oder nimm dir nie mehr vor, als über deine Kräfte geht. Dann ist auch immer ausreichend Zeit da. Aber wenn du natürlich Jobs übernimmst oder Aufträge annimmst oder sagst, ja okay, wir machen das jetzt in einem Unternehmen und eigentlich weißt du schon von vornherein, das geht über meine Kräfte, ich habe dann gar keine Zeit mehr, um meine anderen Lebensbereiche bedienen zu können, Familie oder etc., bist du selbst schuld. Und dann wird die Zeit knapp. Aber wenn ich sage, nee, das mache ich, wenn man sich da entscheidet und Dinge ablehnt oder auch dann mal Nein sagt, wo man meint, da wird man keine Zeit zu haben, dann wird die Zeit aber wirklich richtig knapp mit den ganzen schlimmen Folgen, die daraus folgen, Stress etc., Fehler machen, weil die Zeit nicht ausreicht. dann hat man ein Problem. Das ist leichter gesagt als getan in einem Unternehmen, eine Stellung, die muss man dann, aber auch an der Stellung hängt man nur, weil man denkt, man braucht das und das und das und das. Also der Philosoph wird dann, brauche ich das eben nicht, dann können Sie mich da entlassen. Ich kriege dann schon einen Job, mit dem ich, den ich in einer angemessenen Zeit bedienen kann und indem ich mir jedenfalls mein Minimum noch leisten kann, da verzichte ich lieber auf bestimmte Dinge und dann passt das wieder. Also das Zeitmanagement liegt in der eigenen Hand, wie so vieles. Manchmal etwas schwierig, es durchzusetzen, manchmal muss man dafür auch Beeinträchtigungen oder Rückschritte dafür in Kauf nehmen. Aber der Philosoph, wir sind wieder bei den Werten. Der Philosoph schätzt nicht die ökonomischen Werte hoch, sondern schätzt die menschlichen Werte hoch. Also schätzt die Familie, die Zeit für die Kinder oder für mich selbst, schätzt sie höher als die materiellen Güter, die ich mir möglicherweise durch einen herausfordernden, anstrengenden, aber unglaublich gut bezahlten Job alle leisten kann. Aber diese Entscheidung muss jeder treffen. Und man muss sich anpassen zu den Möglichkeiten, in die man geworfen ist. Manchmal hat man gar keine Möglichkeiten zu wählen oder manchmal wird man auch gezwungen. Das ist immer so Lebenskunst, da einen guten Ausgleich zu schaffen und den jeden Tag wieder herstellen. Aber die Zeit nimmt man sich. Und eine Bemerkung noch zur Quality Time. Ich mochte diesen Begriff eigentlich immer. Ich habe da eigentlich nichts dagegen, denn es ist ein Unterschied, ob ich mit meinem Kind eine Stunde zusammen bin, ich bin jetzt ganz für den da und vergesse alle meine Interessen, sondern spiele mit dem, oder ob ich 3 Stunden da bin, nebenher so immer wieder da bin, zwar mit dem, aber ich bin nicht ganz bei ihm, ich bin in meinen Gedanken etc. Also ein guter Freund von mir hatte 4 Kinder mit 3 Frauen, also, und hat einen anstrengenden Beruf gehabt und die saßen alle woanders. Der hat sie selten gesehen, aber war so eine Persönlichkeit, das hat er mir auch mal erläutert, wenn er dann aber mit denen zusammen war, da war er ganz für die da. Und das Ergebnis war, dass als die erwachsen waren, die hingen mehr, obgleich wenig Zeit hat, die hingen mehr am Vater als an der Mutter. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass er wirklich dann sehr, sehr präsent war. Und von daher kann man aus einer Zeit, aus einer Stunde nichts machen, indem man eben mit seinen Gedanken woanders ist. Oder man kann ganz präsent sein und man kann sie reich machen, man kann sie zu einem Tag machen, zu einem Erlebnis, das nie wieder vergessen wird, wenn man große Präsenz hat. Und dafür ist der Begriff Quality Time, ich hänge nicht an den Begriff, aber so Zeit sinnvoll zu gestalten und auszufüllen und reich zu machen, das obliegt einem und das kann man verfehlen. Eine letzte Bemerkung noch, das ist mir wichtig, zu dem, was Herr Lotz auch gesagt hat, wir könnten verlieren bestimmte Werte des Zusammenseins, des auch für den anderen da sein und nicht nur etwas zu machen für das Ego, sondern auch für die Gemeinschaft und sich zurückstellen. Da dachte ich an Lao Tse, der an einer wichtigen Stelle sagte, der mal, der Weise gibt alles her und wird reicher. Der Weise macht sein Herz leer und macht das Herz der anderen zu seinem Herzen und wird voll. Und er stellt sich zurück und gewinnt sich. Also ein tiefer Gedanke, dass man durch das Geben wirkliche Dinge bekommt. Zurück. Das ist nicht Geld, natürlich, aber eben, da zeigt sich der Wertunterschied zwischen dem ökonomischen und zwischen dem philosophisch-praktisch-philosophischen. Ja, das eine gibt man hin, diese ökonomischen Werte, dafür gewinnt man aber die existenziellen Werte. Und wonach sehnen wir uns? Wir sehen uns ja nach materiellem Wohlstand nur als Mittel zum Zweck und das nochmal, das gegen das Nutzenprinzip. Nutzen als oberster Zweck ist immer unvollkommen, ist nicht zu Ende gedacht, denn Nutzen hat immer ein Wofür Nutzen, ja wozu soll es Nutzen? Während das Glück, wie Aristoteles schon sagte, hinter dem Glück gibt es keinen Zweck mehr. Das Glück ist der Letzte. Alles andere ist Mittel zum Zweck. Insofern, ökonomische Werte sind Mittel zum Zweck, das muss man begreifen. Der Zweck ist aber ein anderer. Und dann kommt man mit diesem Utilitarismus Nutzen nicht weiter. Man muss erstmal definieren, ja, Nutzen wofür. Und dann ist man sehr schnell wieder, ja, um ein glückliches Leben zu führen. Ja, und was ist das Glück? Und dann kommt man zu ganz anderen Werten als vielleicht ökonomischen Werten. Da muss man da ein bisschen korrigieren.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt zum Abschluss nochmal hinaus möchte. Wir müssen, glaube ich, alle drei natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es, dass jetzt hier nicht drei Leute, die sich irgendwie glauben leisten zu können, darüber am Tisch sitzen und diskutieren, was man könnte und was man müsste und was man sollte und wie es in einer besseren Welt vielleicht laufen könnte. Wie, Herr Lotz, würden Sie denn, oder was wären so Ihre Erkenntnisse und Empfehlungen, wo Sie sagen würden, das kann jeder für sich in seinem Leben tun, um vielleicht rauszukommen aus diesen Mustern, die von außen aufgezwungen sind und gleichzeitig, ohne gleichzeitig, weil natürlich muss man, oder höre ich sehr häufig das Argument, ja, muss man sich auch leisten können, diese Sicht auf die Welt, um so unabhängig davon zu sein, ob ich es mir leisten kann oder nicht.
Darf ich vorher noch einen Satz
sehr gerne
zu einem Kommentar, den Sie gerade gemacht haben, sagen? Ich würde gerne noch mal eine Lanze brechen für die, die sich mehr vornehmen, als wofür ihre Kräfte reichen. Darin kann eine besondere Spiritualität liegen. Und eine Gesellschaft lebt von den Menschen, die sich mehr vornehmen, als das, was sie selbst schaffen. Weil, oder was sie selbst glauben zu schaffen. Denn manchmal irrt man sich ja und schafft es dann doch. Und manchmal irrt man sich nicht und scheitert. Die Frage für uns ist, wie gehen wir mit denen um? Und wenn wir mit den Scheiternden so umgehen, dass das nicht wertgeschätzt wird, dann trauen sich Menschen nicht mehr zu, mehr zu tun, als sie eigentlich glauben zu können. Und dieses Zutrauen von außen, jetzt komme ich auch in die Richtung Ihrer Frage, dieses Zutrauen von außen, den Leuten zu sagen, du kannst mehr als das, was du dir selbst vorstellst. Das ist auf der einen Seite eine Zumutung, das kann Menschen überfordern. Das kann aber in der richtigen Kultur und der richtigen Haltung der Umgebung auch ein Zutrauen werden, an dem Menschen größer werden und an dem eine Gesellschaft gewinnt. Und damit kommt die Frage, was kann ich mir leisten oder was wollen wir uns leisten? Kann man sich das leisten? Das mache ich nicht alleine. Das machen alle um mich herum, ob ich es mir leisten kann, auf den Zweitwagen zu verzichten. Ob ich es mir leisten kann, nicht in den Skiurlaub zu fahren. Weil das die Erwartungshaltung einer Gesellschaft um uns herum ist, die das prägt. Und damit rede ich jetzt über Deutsch-Mittelschicht. Ich glaube, die Diskussion, die man mit Menschen führen muss, die täglich darum kämpfen, dass sie am Monatsende nicht anschreiben müssen, die ist eine völlig andere. Das ist dann auch keine philosophische Diskussion mehr, das ist eine Diskussion der Verteilung der gesellschaftlichen Ressourcen. Das wäre wahrscheinlich eine weitere Podcast-Folge. Da hätten wir einiges zu tun. Das lösen wir aber. Dafür hätten wir ökonomische Mittel, da brauchen wir keine philosophischen.
Also wir sind sehr offen für eine weitere Podcast-Folge, können wir gerne weiter besprechen. Meine Abschlussfrage wäre aber, die ist wahrscheinlich schon teilbeantwortet, wie denn überhaupt so ein ausgewogenes Verhältnis aussehen könnte? Also eine Gesellschaft, eine Welt, in der Wirtschaft einerseits ihren Platz hat, aber eben auch nicht alles dominiert.
Also wenn ich es gesellschaftlich angucke, ich glaube, das Grundverständnis, was wir aktuell noch haben, ist da gar nicht so weit weg. Wir sagen, wir möchten im Bereich Medizin und Pflege, wo Menschen abhängig sind, nicht nur ökonomische Verhältnisse haben, weil ökonomische Verhältnisse voraussetzen, dass zwei freie Menschen auf Augenhöhe miteinander verhandeln können. Das kann ich nicht, wenn ich liegend in die Notaufnahme gefahren werde. Wir möchten beim Anwalt-Mandanten-Verhältnis keine ökonomische Logik haben, weil wir sagen, natürlich muss der Anwalt Geld verdienen, aber der hat schon genug Probleme mit seinem Gewissen, wenn der jetzt noch einen Investor hat, der zusätzlich sagt, du musst da aus dem Mandantenverhältnis Geld rausziehen, kriegt er eine zusätzliche Logik. Wir möchten in der Bildung diese ökonomische Logik nicht haben, abgesehen davon, dass man es versucht hat und es nicht funktioniert hat, möchte ich, dass Lehrer mit ihren Schülern um deren Selbstwillen arbeiten und nicht, weil sie daraus kleine Maschinen für die Volkswirtschaft machen wollen oder sollen. Und diese Bereiche auszunehmen, was wir historisch eigentlich schon tun, und jetzt gegen den Zugriff zu verteidigen, dass man die auch noch ökonomisch managen müsste, damit es besser wird, das ist die Diskussion, die wir bräuchten und ich sag mal, die Haltung, wo wir uns auch ändern müssen.
In gewisser Weise ja die Daseinsvorsorge, oder? Dass man das die rausnimmt so aus dem reinen ökonomischen Abwägen. Sehr gut. Albert, vielleicht hast du noch einen Abschlusssatz, wie du jetzt diese Diskussion für dich zusammenfasst?
Auch ich denke, wir sind da auf einer Linie. Ich sehe das ja auch an der Biografie schon. Raus aus McKinsey, rein ins Leben. Vielleicht ist das auch einhergegangen mit einer gewissen Wertverschiebung oder Betonung einer Wahl zwischen verschiedenen Werten, den ökonomischen und, sag ich mal so, den menschlichen. Nicht, dass es ökonomische unmenschlich wäre, aber es vergisst manchmal das Menschliche. Und da sind wir d'accord. Und ich denke, wir haben die verschiedenen Lebensbereiche, die Möglichkeiten, die sich da auftun und die Schwierigkeiten und die Gefahren, aber auch den Nutzen von beiden Positionen, ich glaube, ein bisschen beleuchtet. Und dass der Hörer vielleicht dann ja auch mal darüber nachdenken kann und die für sich persönlich die richtigen Entscheidungen trifft zwischen Ökonomie und Philosophie oder zwischen dem ökonomischen Leben und dem guten Leben und überhaupt Differenzen sieht zwischen diesen beiden.
Ja, also dann möchte ich mich anschließen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es eine sehr inspirierende Sicht war auf die Wirtschaft, auf das Leben. Ich möchte auch nochmal Ihr Buch explizit erwähnen. Es heißt eben Wirtschaft als erste Philosophie, eine Kritik der ökonomischen Vernunft, ist im Verlag Karl Alber erschienen. Überall im gut sortierten Buchhandel zu bekommen, wie ich festgestellt habe. Ich wünsche viel Erfolg mit dem Buch. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben und würde mich freuen, wenn wir die Diskussion bei anderer Gelegenheit weiterführen könnten.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank, ja.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com